Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Martin und ich haben uns wieder einen Gast eingeladen, dessen besondere Stärke darin liegt, Fähigkeiten zu vereinen, wie es nur wenige andere tun. So hat er sich auf der einen Seite durch sein Studium der Soziologie eine enorme Abstraktionsfähigkeit erarbeitet und kann schnell Dynamiken erkennen und diese benennen. Auf der anderen Seite bringt er eine breite Erfahrung als Führungskraft mit, ob in Konzernen, in denen er bereits alles nur Denkbare erlebt hat, oder in vielen Projekten als interner oder externer Berater in mehr als 15 Ländern. Dies gepaart mit einer freundlichen, nahbaren, kontaktvollen und angenehmen Art machen unseren Gast zum idealen Ansprechpartner für verschiedenste Themenfelder. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch als Keynote-Speaker, Coach und Autor aktiv. Seine Arbeit bewegt sich häufig an der Schnittstelle von persönlicher Entwicklung, Teamdynamik und organisationaler Transformation. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass Veränderung nicht nur theoretisch verstanden wird, sondern tatsächlich im Alltag wirksam wird. Eine Frage steht dabei häufig im Vordergrund. Wie entstehen wirklich wirksame Begegnungen? Denn nachhaltige Veränderung entsteht selten durch Konzepte allein, sondern vor allem durch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Menschen. Unser Gast ist außerdem einer der geschäftsführenden Gesellschafter der renommierten Boutique-Beratung Cormens in München. Cor, das Herz, Mens, der Verstand. Und mit Herz und Verstand freue ich mich sehr auf das Gespräch heute. Danke für deine Zeit und herzlich willkommen, Lothar Wüst.
Dankeschön, David. Danke für die nette Eröffnung.
Sehr gerne. Möchtest du noch was ergänzen? Habe ich irgendwas nicht erwähnt, was die Zuhörer und Zuhörerinnen noch über dich wissen sollten?
Also es gibt noch eine Sache, die tatsächlich interessant sein könnte, weil es auch mit dem Inhalt unseres Gesprächs wahrscheinlich zu tun haben wird. Neben meiner Rolle bei Cormens bin ich auch Lehrtrainer bei dem Hephaestus Coaching Institut und da haben wir einen starken Fokus auf die Themen, die wir gleich besprechen werden.
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Ergänzung. Ansonsten, Lothar, unsere lockere Einstiegsfrage ist meistens, womit beschäftigst du dich aktuell? Was treibt dich um?
Es ist sehr verschiedene Ebenen. Auf einer persönlichen Ebene treibt mich gerade um, was so in der Welt los ist. Da gibt es aber natürlich keine schnellen Antworten, aber man muss irgendwie einen Umgang damit finden und damit klarkommen. Und auf einer beruflichen Ebene treibt mich einfach immer wieder die Frage um, was kann Beratung wirklich leisten und wodurch kann sie wirksam sein? Was sind Fantasien? Was sind vielleicht Illusionen in dem Geschäft? Es ist eine nie endende Frage, aber immer wert, drüber nachzudenken aus meiner Perspektive.
Das stimmt, ja. Was sind denn so gängige Illusionen? Was würdest du denn sagen?
Ich muss sagen, die Anzahl der Illusionen ist eher rückläufig. Ich würde mal sagen, früher gab es so die Fantasie, dass Organisationen direkt steuerbar sind, dass wenn man sie nur optimal aufeinander ausrichtet, ein Zahnrad ins andere greift. Allein diese Sprache, die da drin lag, macht Organisationen zu trivialen Maschinen, was sie in der Regel nicht sind. Und während man vielleicht früher Leute noch überzeugen musste, dass es wichtig ist, andere Denkrahmen zu benutzen, wenn man auf Organisationen blickt, habe ich jetzt den Eindruck, die Manager und Managerinnen bringen dieses Thema immer stärker in die Organisationen, weil sie selber merken, dass sie nicht diesen linearen Einfluss haben. Ich würde den ihnen gerne wünschen, wenn es so einfach wäre, dass sie die Dinge so regeln könnten, dass es dann regelbar ist. Aber dazu sind Organisationen zu komplex, die Welt zu komplex, die menschliche Psyche zu komplex. Und diese Unvorhersehbarkeit dessen, was in Organisationen abgeht, führt einfach dazu, dass es in der Regel nicht möglich ist, direkt durchzugreifen und eindeutig vorher zu wissen, was bei der Intervention rauskommt. Was per se noch kein Problem ist. Ein Problem ist nur, wenn man die Fantasie hätte, Veränderung wäre linear planbar.
Hast du echt den Eindruck, dass es besser geworden ist?
Also das mag jetzt manchmal ein bisschen eine Selbstselektion sein, die da stattfindet. Wir positionieren uns relativ klar auf unserer Webseite, für was wir stehen, wie wir über Organisationen denken. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen hatten wir nicht das Gefühl, dass sich Leute bei uns melden, die ein völlig anderes Verständnis von Beratung haben. Weil dann wäre es schwierig. Wir haben so einmal einen sehr lustigen Anruf gekriegt von jemandem, der gesagt hat, also so ein Blödsinn, wenn man bei Ihnen keine Lösungen kriegt, was wollen Sie denn dann liefern? Aber es hat sich auch ein nettes Gespräch daraus ergeben. Also insofern sage ich glaube, mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, hat sich was verändert, dass sie wirklich Interesse haben. Verspricht mir nicht das Blaue vom Himmel, macht keine trivialen Lösungsversprechen, macht es aber nicht extra kompliziert, sondern sei ein echtes Gegenüber, begleit mich in den Prozess, sei du irritationsfähig, ebenso wie ich es von euch erwarte, also auf der Kundenseite, dass ihr irritationsfähig seid, um miteinander dann was zu generieren. Und auf die Art von Managerinnen und Manager treffe ich immer mehr.
Ja, ist gut möglich, dass da eine Vorselektion aufgrund der Webseite gibt, ja, die dann schon mit einer, angepassten Grundhaltung auf einen treffen. Aber ich erlebe das immer noch, ne? Also jetzt insbesondere im KI-Kontext, da wo quasi diese, nennen wir sie mal, Steuerungsillusion einer Firma sich auch in der KI fortsetzt, ne? Und ich finde immer super schön, weil das ist immer der Beweis, dass es nicht geht, ne? Weil bei einer KI lässt sich nämlich nicht steuern, ne? Weil die nicht deterministisch ist. Also das ist wie ein Spiegel dessen, pass auf, jetzt, ich habe sogar eine Maschine gebaut, die so reagiert wie die Wirklichkeit, nämlich nicht deterministisch, und du kannst sie nicht steuern. Ne?
Das stimmt. Das ist wiederum aus meiner Perspektive lustig, weil KI damit das Gleiche in Grün ist. Also sozusagen das Kommunikationsgebaren von KI würde ich gleichsetzen mit der Nichtvorhersehbarkeit menschlicher Kommunikation. Oder dass ich sage, KI ist das Gleiche wie ein Mensch, aber der Kontingent.
Nee, aber der Mechanismus ist der gleiche. Also wir haben sie ja so gebaut, dass sie so funktioniert, also dass sie so interagiert mit uns wie ein Mensch, ne? Und die haben wir so gebaut. Und dann sehen wir das auch wunderbar immer, ja. Also ich finde das immer ein schöner Spiegel. Und also der Klassiker ist dann immer so, ja, jetzt wir haben da einen Prozess, wir müssen das mit KI abbilden, ne? Das ist genau das Gegenteil, was man mit KI machen sollte oder mit Menschen. Und sagen, hey, Regelwerk, wenn dann Beziehungen, so kannst du eine Maschine bauen, aber nicht ein komplexes System begleiten. Ja, aber das, das ist die Wirklichkeit.
Und weil du gerade sagst, du triffst doch noch auf andere Entscheiderinnen und Entscheider, und ich gerade gesagt habe, da gibt es eine Vorselektion, das stimmt, aber ich müsste meine eigene Antwort noch mal etwas mehr differenzieren. Also auf der Vorderbühne und Schauseite gibt es schon manchmal die Fantasie, ich muss irgendwie vorangehen, ich muss schlaue Dinge sagen, ich muss den Leuten Orientierung geben, ich muss Entscheidungen treffen, was auch alles stimmt. Aber auf der Hinterbühne, im Stillen, im 1-1, ist dann spätestens das Eingeständnis da, dass ich diese Planbarkeit gar nicht mehr realisieren kann, sondern mit dem arbeiten muss, was jetzt ist. Und natürlich brauche ich erstmal irgendeine Art von Zukunftsvorstellung, eine Idee, wo ich hin will. Aber die Haltbarkeit dieser Prognosen, die wird längst nicht mehr so eingeschätzt, wie es früher mal der Fall war, wo man stoisch an 3-Jahresplänen festgehalten hat. Für Stakeholder braucht man die, für den Kapitalmarkt womöglich auch, für orientierungsstiftende Zwecke auch. Aber die Verbindlichkeit oder die Fantasie, die Zukunft damit festschreiben zu können, also die erlebe ich mittlerweile anders.
Ja, und das ist so unnütze Arbeit, ne? Also ich verstehe diese anschlussfähige Kommunikation, und wir müssen dann hier 5-Jahresplan machen, und da erfinde ich einen. Oder wir müssen irgendwelchen Hype-Cycle jetzt reinbauen in die Präsi, weil das der Vorstand gerne sieht, ne? Aber das ist einfach so unnütze Arbeit, ja? Die können wir einfach weglassen. Dann können wir gleich ans Eingemachte gehen, ne? Also, und im One-to-One geht es dann. Ja, sehe ich genauso. Da wird man wirksam. Gefällt mir gut.
Lothar, wir wollten ja heute mit dir über ein Thema sprechen, was meiner Meinung nach, also in der, ich sage jetzt mal, Bubble und in der Szene nicht so oft besprochen wird. Das ist bei dir natürlich anders, wie du gerade gesagt hast. Du bist ja auch Lehrtrainer bei Hephaistos. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich würde gerne mit dir über das Thema Beratung als Resonanzphänomen sprechen. Vielleicht, um da einfach kurz auszuholen, ich habe ja Hephaistos auch vor ein paar Jahren kennengelernt, und euer USP, wie ich sagen würde, ist ja, dass ihr ganz, ganz viele verschiedene Theorien in der sogenannten Metatheorie der Veränderung vereint, ne? Ihr denkt ja nicht nur Verhältnisse schaffen Verhalten, sondern das muss ja auch noch weiter präzisiert werden. Ihr denkt ja aktiv, und das ist jetzt, glaube ich, der wichtige Teil, die Psychodynamik der Menschen mit, was ja fälschlicherweise Luhmann und der Szene immer vorgeworfen wird, ne, so unmenschlich zu sein. Und ihr bezieht das ja jetzt absichtlich wieder ein mit in eure Arbeit. Und da würde ich einfach mal schauen, gerne, wo wir heute landen bei dem Thema. Ja. Zu Beginn sollten wir dann aber, glaube ich, mal klären, was ist Resonanz überhaupt?
Also der Begriff begegnet einem ja in verschiedenen Kontexten. Fangen wir mal mit dem an, es ist manchmal einfacher, was es nicht ist. Also Resonanz ist nicht einfach ein Echo. Nehmen wir mal in der Musik, das ist, glaube ich, für die meisten Menschen leicht zu verstehen. Ich habe eine Gitarre, ich spiele eine Saite an und wer jemals eine Gitarre am Körper hat, der spürt dann, dass der gesamte Resonanzkörper der Gitarre zum Schwingen anfängt und man spürt tatsächlich den Rücken der Gitarre auf seinem eigenen Körper und es gerät mehr in Schwingung als nur die eine Saite, die ich anschlage. Alle anderen Saiten schwingen und es potenziert sich etwas. Ebenso, wenn man an einen Flügel denkt. Man drückt die eine Taste, die wiederum aktiviert dieses kleine Hämmerchen. Drei Saiten kommen in Schwingung. Und wenn man jetzt in einem Flügel beispielsweise alle anderen Saiten abdeckt, ist der Ton sofort ein anderer. Also es ist nicht einfach nur ein Echo, es ist nicht nur ein Potenzieren desselben, sondern es entsteht da was daraus. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist zunächst noch offen, was daraus entsteht. Also Resonanz ist auch nicht zwangsläufig Harmonie. Jetzt, wenn man mal auf die Physik blickt, haben wir Resonanzphänomene, wo durch Fremdeinwirkung eine Eigenfrequenz verstärkt werden kann und in Schwingung gebracht werden kann, eher im ungünstigen Sinne. Also man denkt an die Bilder von Brücken, die dann irgendwie sich verdrehen aufgrund irgendwelcher aerodynamischer Phänomene oder Windphänomene. Also was da in Resonanz kommt und ob das für das System hilfreich oder nicht ist, bleibt erstmal offen. Aber durch einen externen Trigger gerät irgendwas ins Schwingen. Was heißt das jetzt für Organisationen und für Menschen und für die menschliche Psyche? Wenn wir bei dem Gedanken bleiben, wie ich ihn gerade skizziert habe, dass Organisationen nicht direkt beeinflussbar sind, dann kann ich nur schauen, mit welchen Resonanzen sie auf Umweltreize reagieren. Also was gerät überhaupt in Schwingung? Manchmal wird überhaupt auf gar nichts reagiert in gewisser Weise und dann findet keine Kommunikation statt. Also in dieser Art zu denken heißt Kommunikation, gelungene Kommunikation, nicht wir sind der gleichen Meinung oder wir stimmen überein, sondern es kommt irgendein Impuls, der auf der anderen Seite zu irgendeiner Resonanz führt und das ist erstmal eine Anschlussfähigkeit in der Kommunikation und dann geht's weiter. So, und was bedeutet jetzt Resonanz? Und warum ist es in Beratung wichtig und wo sehe ich da auch den großen Unterschied zu anderen Ansätzen? Wenn ich jetzt von mir das Bild hätte, ich bin die größte Expertin oder der größte Experte in irgendeinem Thema, dann könnte ich mir von einem Kundensystem das Problem schildern lassen, lange intensiv nachdenken und mit irgendeiner Antwort kommen, von der ich davon ausgehe, dass sie dort sofort anschlussfähig ist. Das mag phasenweise sogar funktionieren, das mag ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist oftmals gar nicht so einfach, überhaupt zu verstehen, wo ist denn in der Art des Denkens des Kunden vielleicht schon eine Besonderheit, die ich kognitiv gar nicht durchdringen kann? Weil es gibt viele Menschen, die mir wahnsinnig schlau erklären können, warum ihre Situation ist, wie sie ist, Klammer auf, und sich auch nicht verändern lassen kann, Klammer zu. Also ich muss irgendwie den Fuß in die Tür bringen. Und entweder ich kann es kognitiv erfassen, das kann manchmal der Fall sein, dass ich sage, stimmt doch gar nicht, habe schon mal gesehen, dass das geht und die Technologie kenne ich, also es stimmt nicht, ich kann eine Alternative anbieten. Oftmals kann ich das aber nicht automatisch rein kognitiv. Und dann merke ich nur, dass in dem Gespräch, während ich dieser Person zuhöre, irgendwas in mir in Schwingung gerät. Irgendwas. Es kann etwas sein, ein körperliches Empfinden. Ich merke, ich spanne mich total an. Es kann ein Affekt sein. Ich kriege irgendwie ein Gefühl auf einmal. Es können Bilder sein, die bei mir in Schwingen kommen. Ich kriege lauter Metaphern in meinem Kopf, wenn ich jemandem zuhöre. Ich kriege irgendwie ein Steuergefühl zwischen dem, was gesagt wird und wie es gesagt wird. Und diese Resonanz ist jetzt nicht etwas, was wir irgendwie als Zufallsprodukt abwerten oder als Störfaktor oder ausblenden wollen, sondern im Aufnehmen dieser Resonanz beginnt unsere Art von Beratung.
Da braucht die Person aber eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich diese Selbstbeobachtung, dass jetzt da eine Resonanz passieren kann, ne? Ich kenne das bei vielen, aber nicht jeder hat die. Die müsste man ihm eigentlich vorher nochmal beibringen, auf diese Resonanz zu achten unter den ganzen Rauschen des Alltags. Das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, ne? Aber ich muss mich selbst beobachten, dass ich merke, okay, was macht das gerade mit mir? Wie wirke ich in diesem Meeting jetzt ganz konkret, ne? Was war die Wirkung da drin? Und ich brauche irgendeinen Resonanzkörper eigentlich, der mir das dann sagt, ne? Wie wirke ich denn da? Sonst kann ich das gar nicht beobachten selber möglicherweise. Trifft es das?
Ja, also es ist in vielerlei Hinsicht voraussetzungsreich. Also um überhaupt mit Resonanz arbeiten zu können, brauche ich irgendeine Art von Selbstwahrnehmung. Und es gibt Menschen, die sind unterschiedlich geübt darin in der Selbstwahrnehmung. Aus gewissen Gründen gibt es manche Menschen, die schreiben ihre Selbstwahrnehmung oder Schritt 1, die nehmen vielleicht gar nicht so genau wahr, dass irgendwas in ihnen gerade ist. Dann gibt es manchmal Leute, die nehmen es zwar wahr, aber schreiben dem keine Bedeutung zu und schieben es zur Seite. Und dann gibt es Leute, die nehmen es wahr, schreiben ihm irgendeine Bedeutung zu, aber finden noch gar keine Sprache, um das wieder in die Kommunikation einzuspeisen. Und das ist ein voraussetzungsreicher Vorgang und da sind Menschen unterschiedlich aufgestellt. Das hat in erster Linie, glaube ich, viel mit Primärerfahrungen zu tun. Also wie bin ich denn sozialisiert worden? Wie bin ich denn groß geworden? Haben Emotionen je eine Rolle gespielt? Hat es irgendjemanden interessiert? Hatte ich Vorbilder, an denen ich lernen konnte, wie die über sich selbst gesprochen haben? Also da gibt es erstmal unterschiedliche Startvoraussetzungen. Wir können nachher mal drüber reden, wie man das vielleicht ein bisschen trainieren kann. Das ist das eine. Und das Zweite, was es tatsächlich anspruchsvoll macht, wenn ich jetzt auf etwas im Gespräch reagiere, ist es noch gänzlich offen, ob ich sozusagen auf das Hier und Jetzt reagiere oder in mir was aktiviert wird, was ich wiederum aus einem anderen Kontext kenne und mit der eigentlichen Situation nichts zu tun hat. Also jetzt mal sehr salopp. Womöglich habe ich Schwierigkeiten mit sehr autoritär auftretenden Leuten. Ich spreche mit jemandem. Ich kriege wieder diesen kleinen Status innerlich. Ich duck mich weg. Unbewusst meistens erinnert mich das an irgendeinen vorangegangenen Chef und ich mache irgendeine Art von Gefälligkeitsberatung, um ja nicht anzuecken. Dann ist diese Resonanz wichtig auszuwerten, aber sie hat mehr mit meiner Biografie zu tun als mit dem Hier und Jetzt. Und dann gibt es eben viele Resonanzen, wo ich sage, also bis gerade eben war ich bestens gelaunt, alles cool, alles fein. Und je länger das Gespräch geht, umso komischer wird's. Dann denke ich mir, wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem interaktionalen Geschehen hier und jetzt zu tun. Aber zu differenzieren, auf was gehe ich denn gerade in Resonanz und ist das für die Analyse hier hilfreich oder nicht, das ist sehr, sehr wichtig, auch das einigermaßen im Griff zu haben.
Da würde ich jetzt gerne nochmal reingehen. Jetzt hast du die zentrale Frage, die ich dir auch stellen wollte, quasi vorausgenommen. Wie kann ich denn eigentlich unterscheiden zwischen, ist das jetzt mein Thema, was da gerade getriggert wird? Oder ist es wirklich ein Resonanzphänomen in der Gruppe, in der Organisation, was ich jetzt durchaus sehr wertstiftend wieder in die Kommunikation bringen sollte. Und das, finde ich, ist wirklich nicht einfach.
Nein. Also fangen wir mal mit der Konsequenz an. Bis zum gewissen Grad ist es egal. Weil was mache ich denn mit dieser Resonanz? Diese Resonanz leitet mich ja darin, was ist meine nächste Frage, meine nächste Intervention und mein nächster Beitrag. Und da mache ich mich frei von der Erwartung, das muss jetzt die einzige richtige sein, das kann nur funktionieren, aber ich kann es erstmal zur Verfügung stellen. Und dann merkt man relativ schnell, wenn die Leute nur irgendwie komisch in der Gegend rumschauen, sich wundern, was redet der Typ, dann deutet es vielleicht eher darauf hin, dass es mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun hat. Und dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Also es ist noch kein Problem, außer ich meine Resonanz ist die Wahrheit und das ist wirklich wichtig. Das ist meine Wahrheit in meinem Reagieren. Ob das eine Wahrheit für das zu beratende System ist, ist erstmal vollkommen offen an der Stelle. Also selbst wenn ich sozusagen nur irgendeine autobiografische Sache zur Verfügung stelle oder aus so einer autobiografischen Sache getriggert bin, entsteht noch kein Schaden, weil im Sinne von Anschlussfähigkeit interessiert womöglich keinen, was ich da reinbringe und es ist nicht groß, was passiert. Anders ist es natürlich, merkt man schnell, wenn man irgendeine Metapher reinbringt, sowas im Sinne von, wenn ich ihnen zuhöre, es kommt mir so vor, als wollen sie mir mit dem Pudding an die Wand nageln. Es ist immer wenig Bezug aneinander, wenig Kontakt. Geht es ihnen eigentlich auch so, wenn sie ihren Kolleginnen und Kollegen zuhören? Und dann passiert meistens was, dass einer sagt, na endlich sagt es mal einer oder finde ich auch oder wir haben noch nicht mal Pudding, wir schütten ja die Suppe an die Wand und die klebt da nicht. Also meistens wird diese Resonanz dann aufgegriffen. Und jetzt die Frage, wie kann ich aber trotzdem im Vorfeld ein bisschen auswerten, ob ich jetzt etwas von dem Hier und Jetzt und dem Kundensystem aufgreife oder rein aus mir, hängt viel davon ab natürlich, wie viel man sich mit sich selbst beschäftigt hat. Also kenne ich ein bisschen meine Themen, habe ich ein gewisses Maß an Selbstreflexion, auch an Selbsterfahrung, weiß ich, in welchen Situationen ich zu welchen emotionalen Reaktionen neige, kriege ich das auch körperlich mit? Und das kann man schon ein Stück weit üben, dass man sagt, gewisse körperliche Phänomene erlebe ich eher in gewissen Kontexten. Und wenn man sowas mal für sich zum einen erkannt hat, manchmal kann man diese Themen auch zum Durcharbeiten, dann sind sie nicht mehr so bedeutungsvoll. Aber es geht gar nicht darum, dass sie durchgearbeitet sein müssen. Aber man muss sich diesen Sensor bewusst sein und ihn nutzen. Und zu sagen, wenn das in so eine Richtung geht, könnte es eher mein Thema sein, als das Diskurs.
Jetzt ist es ja natürlich auch so, dass ich finde, zumindest so wie ich in meiner jetzt bisher noch nicht so ganz so langen Berufstätigkeit, aber auch so sozialisiert wurde in den Unternehmen. Ne? Also ich würde fast sagen, wenn ich es überspitze, das gilt ja als unprofessionell. Ne? Also Gefühle zu äußern, ne? Gerade wenn man jetzt irgendwie Manager ist, ne? Da muss man ja sozusagen, ne? Man muss die Richtung vorgeben. Da haben Emotionen nichts zu tun. Das ist deutlich besser geworden. Ich sage nur, das ist aber auch ein Thema, was da auch noch mit reinspielt, ne? Dass diese Art von Beratung und so auch in die Kommunikation zu gehen, auch bei meinem Gegenüber sehr voraussetzungsreich ist.
Ja, nein, würde ich sagen. Also das eine ist ja auch hier wieder auf einer Selbstwahrnehmungsebene. Also welche Resonanz kriege ich mit? Und jetzt geht es ja schon dadurch oder darum, sich klar zu sein, und wie bringe ich die jetzt ins System, dass die anschlussfähig ist? Und wenn ich natürlich eine wahnsinnig, sagen wir mal, gefühlsbasierte Sprache in einem Kontext wähle, wo das keinen Raum hat, dann stört es eher die Kommunikation. Aber wenn ich beispielsweise, und ich versuche da oftmals in der Sprache der Kunden zu bleiben, also jemand erzählt mir irgendwas und ich habe das Gefühl, das ganze Gespräch ist entkoppelt voneinander, es ist vollkommen unklar, wer sich auf wen bezieht, es bleibt ständig nebulös. Und ich weiß beispielsweise, es ist ein produzierendes Unternehmen und die haben gewisse Maschinen. Dann versuche ich mich in die Welt der Kunden zu versetzen und mache ein Beispiel aus deren Maschinenwelt. Die erfährt man nach einer Zeit so ein paar Geschichten wie und sagt, dann stell dir mal vor, geht an die und die Maschine, das Werkstück läuft durch und drüben ist die andere Maschine aus und das fliegt einfach auf den Boden. Ja, das geht gar nicht. Naja, aber genau ist das, was sie hier praktizieren. Also einer von ihnen sagt was und der andere macht seine Maschine zu, geht in die Mittagspause, holt sich eine Leberkastemmel und schaut, warum die Bauteile am Boden liegen. Also man kann das schnell in die Sprache der Kunden übersetzen und das ist auch wichtig, weil ansonsten mag es ein bisschen befremdlich sein, in gewissen Kontexten zumindest. Und gleichzeitig, es ist manchen Leuten gar nicht so bewusst, dass sie selber sehr viel damit arbeiten. Aber man kann mal durchaus, und so habe ich oftmals meine Zeit auch in gewissen Management-Meetings verbracht, weil da mag ich nicht ganz allein sein. Ich war, als ich noch Angestellter war, durchaus in Meetings, die für mich nicht so bedeutsam waren, aber man da halt irgendwie hingehen musste, sollte, durfte. Und wenn es dann wirklich ganz themenfremd für mich wurde, habe ich eher das Interaktionsgeschehen beobachtet als den Inhalt. Und da gibt's schon Leute auch auf Entscheiderebene und Mitarbeiterebene, die viel damit arbeiten, ohne dass ihnen das, glaube ich, selber klar ist. Aber das sind dann oftmals diejenigen, denen man anders zuhört, die die Diskussion drehen, die auf so einer Metaebene Beobachtung reingeben. Also ich glaube, die Wirksamkeit ist viel verbreiteter und nachweisbarer, als es den Leuten manchmal bewusst ist.
Ja, doch, das kann ich bestätigen.
Ja, das stimmt. Also die meisten, die benutzen das, die haben bloß nicht das Wort dafür. Ne? Also die tun Bauchgefühlsentscheidungen treffen. Die tun, sagen, na, da habe ich schlechtes Gefühl, das machen wir jetzt nicht. Ne? So, das ist das Maximale, was noch in der Business-Sprache sich da manifestiert hat. Aber eigentlich ist es eine emotionale Entscheidung. Ja? Und die mag gut sein im Komplexen. Ne? Das ist ein guter Ratgeber oft. Immer betrachtet, wo er das geübt hat, dieses Bauchgefühl. Ne? Ob das das richtige Lernumfeld war. Aber finde ich definitiv, sollte man da einfach mehr zutage bringen. Ne? Auch das mehr zu legitimieren, sagen, okay, das war jetzt eine Bauchgefühlsentscheidung, machen wir so. Ne? Es gibt keinen Grund, wir machen es jetzt.
Ja, genau. Also ob es da gleich zu der Entscheidung führt, und nochmal gänzlich offen, aber zumindest ist das nicht als irgendwie sozusagen Fehler im System zu werten, sondern zu sagen, Mensch, ist eine Datenquelle meine Resonanz und die ist so echt wie andere Sachen. Und dann muss man überlegen, welche Intervention leite ich daraus ab und dann wieder zu prüfen, was passiert auf der Kundenseite an der Stelle.
Woher kommt denn der Ansatz, dass man jetzt sagt, über Resonanz auch in der Beratung oder mit Resonanz in Beratung zu arbeiten, anstatt, und das würde ich jetzt, ist jetzt eine These, ist ja ein starker Gegenentwurf zu dem sonst sehr kognitiven, prozesslastige Beratung.
Ja. Also das hängt, glaube ich, zum einen, wie du sagst, David, davon ab, wo man sich verortet. Und wenn ich sage, ich habe eine Art von Beratung, wo Leute auch wirklich sagen, ich will von dir eine inhaltliche Beratung und du schreibst mir jetzt eine Expertise zu dieser und jener Frage, dann hätte ich auch die Erwartung. Also die habe ich auch öfters. Das heißt nicht, dass das immer klappt. Man geht zu seinem Steuerberater, hätte gerne eindeutige Expertise und am Ende kommt wieder raus, kommt drauf an. Aber also selbst in der vermeintlichen Expertenberatung ist diese Eindeutigkeit irgendwie zunehmend nicht mehr gegeben. Naja, der Ansatz kommt eigentlich daher, wenn man diese zunächst abstrakt klingende Theorie von Luhmann in der Systemtheorie ernst nimmt. Und ob er sich jetzt auf Systemtheorie, Konstruktivismus, symbolischen Interaktionismus bezieht, das ist fast egal an der Stelle. Aber sobald man davon ausgeht, dass Kommunikation nicht mehr so funktioniert, dass ich sozusagen einen Informationsteil habe und es direkt irgendwo hintragen kann und eine Eindeutigkeit bei dem anderen ins System eingeführt werden kann, sobald man diesen Begriff zur Seite legt und sagt, Kommunikation ist irgendwie das, was zwischen zwei passiert und es bleibt ein Stück weit der Unplanbarkeit, was innerhalb des jeweiligen Sender und Empfängers passiert. Also welche Mitteilung wird gemacht, welche Selektion auf der anderen Seite getroffen, auf was reagiere ich und welches Verstehen passiert, dann muss man ein Interesse haben für diesen Vorgang zwischen der Außen- und der Innenwelt. Und da ich es nicht wissen kann, ob das stimmt, was der andere mir sagt, kriege ich nur einen Fuß in seinen Bezugsrahmen, indem ich meine Resonanz zur Verfügung stelle. Und das kann dann dazu führen, dass jemand sagt, sehe ich genauso oder sehe ich ganz anders. Nicht selten ist es eher so, dass für den auf der anderen Seite etwas Neues entsteht und er sich entweder selber eingestehen muss, dass das nicht ganz stringent ist, was er erzählt, oder er zumindest offen wird für neue Perspektiven. Also das Arbeiten mit der Resonanz dient in erster Linie dazu, dem Gegenüber eine andere Selbstbeobachtung zu ermöglichen, was immer der Ausgangspunkt von jeder Art von Veränderung ist.
Ja, ich beobachte das oft, dass dann Führungskräfte, die dann kommunizieren in die Crowd oder irgendwie ein Posting machen, sagen, ja, ich habe es doch genau geschrieben, ne? So ist doch eindeutig die Kommunikation. Und ich frage mich immer, die sind doch alle verheiratet. Ja, die wissen das doch, dass Kommunikation nicht eindeutig ist. Ne? Also im Privaten wissen wir das. Ja. Und in der Firma setzen wir es voraus, ach, das ist kausal hier, da steht es ja genauso, ne? Wenn-Dann-Bedingung. Also ist mir immer ein echtes Rätsel. Ja. Diese Resonanz, wo würdest du denn das als am wirksamsten ansehen, als Denkwerkzeug oder als Werkzeug? Wo kann man denn das am besten, wirksamsten einsetzen? Wo würdest du das sehen? Eher in der One-to-One-Kommunikation oder auch jetzt in so einem Konstrukt, wie ich gerade gezeigt habe, dass ich ins Unternehmen was kommunizieren möchte, das ist jetzt unsere neue Strategie oder whatever. Wo würdest du denn da den Wirksamkeitshebel am höchsten sehen?
Also ich würde mal sagen, dass ich drei Themenfelder. Themenfeld 1 ist eigentlich in meiner eigenen Analyse, um was geht's hier wirklich? Also es ist ja bekanntermaßen, Unternehmen wenden sich an jemanden mit irgendeinem konkreten Auftrag. Der kann manchmal diffuser sein, manchmal enger sein. Mir ist es immer recht, wenn es möglichst diffus ist. Im Sinne von, irgendwie läuft es nicht und es soll irgendwie anders sein, weil dann sind meistens noch genug Freiheitsgrade drin, erstmal zu gucken, wie entsteht denn das Problem, unter dem das System selbst leidet und was kann man jetzt machen? Da ist meistens die Suche nach der Handbremse wichtiger als nach dem Gaspedal. Also, weil der aktuelle Zustand ist irgendwie erzeugt. So. Und wenn ich mich dann in die Eigenlogik von der jeweiligen Firma reindenke und reinfühle und reinspüre, dann führen wir meistens irgendwelche Interviews und Gespräche und in dem, was ich da an Informationen kriege, dass ich da einen Zugang kriege, was sind denn die zugrunde liegenden Muster, was gibt's denn für Gemeinsamkeiten, gibt's irgendein Affekt, ein Gedanken, ein Bild, das mir immer wieder kommt, wenn ich mit den Leuten rede, dann ist es für mich in dieser Analysephase wirklich wichtig, zu dem Kern vorzudringen, um den es hier geht. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den ich total wichtig sehe, sind so 1-zu-1-Beziehungen, sei es jetzt in einer Coaching-Beziehung oder auch in einer Beratungssituation. Also da habe ich das öfters mal, dass mir Leute was erzählen und dann merke ich irgendwie so, entweder es zuckt so im Gesicht so bei mir oder ich möchte mich manchmal nahezu wegdrehen oder ich so eine Diskrepanz, ich höre was und wenn ich das in einem Buch lesen würde, wäre ich total beeindruckt. Aber jetzt gerade im Moment spüre ich nicht, was mir jemand sagt. Und dann sage ich das, dass ich was höre, was mich eigentlich total beeindruckt, aber es erreicht mich irgendwie nicht. So als würden sie mir vielleicht was erzählen, was nicht ganz deckungsgleich ist mit ihrem Empfinden. Punkt. Und das reicht oft, dass dann jemand sagt, ja, das, was ich wirklich empfinde, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Und darum geht's ja praktisch, also in diesen Bezugsrahmen einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass eine andere Selbstbeschreibung möglich ist. Also heißt der zweite Aspekt, wo es hochwirksam ist, ist 1-1-Begegnungen, sei es im Coaching oder bereits in Beratungsmandaten. Und der dritte Punkt ist, wenn wir dann diese Analyseergebnisse rückmelden an Management-Teams, dann werten wir die nach gewissen Kriterien aus. Und das sind jetzt keine quantitativen Kriterien, wo wir sagen, 7 der 12 Befragten stimmen zu 75% der Entscheidung zu und so weiter und so fort, sondern wir schauen, welche Muster wir in der Organisation finden und versuchen, die durch die Resonanz, die uns selbst gekommen ist, zur Verfügung zu stellen. Also wir gehen mit Bildern rein, mit Metaphern, sei es jetzt mit Bildern, die wir darstellen oder die wir beschreiben. Und meistens über dieses starke Resonanzbild eröffnen wir dann die Rückmeldung der Ergebnisse. Und dieses Bild führt ja auf der Gegenseite sofort auch zu Resonanz. Also ich hatte neulich mal den Fall, da hatte ich mit dem Management-Team gesprochen und diese First Line von diesem Manager, die wirkten auf mich, wie ich damals im Biologieunterricht. Lang genug den Kopf nach unten halten, dass man ja nicht in dem Meeting drankommt, hoffen, dass die Stunde rum ist und dann mit der Hand über den Kopf wischen, rausgehen und sagen, geschafft. So wirkte für mich die Kultur in diesem Management-Meeting. Und dieses Bild habe ich Ihnen zur Verfügung gestellt. Und netterweise hatte einer den Mut und sagte, also ich bin dabei, der einzige Fehler in dem Bild ist Schule. Ich glaube, wir sind im Kindergarten. Genau, da passiert ja bei anderen das, was bei euch passiert. Das fangen ja zwei, drei zum Lachen an und bäm, ist in der Diskussion. Wie kommst du auf Kindergarten? Hey, wir kriegen keinen Punkt hier durch. Keiner traut sich zu widersprechen. Wir machen doch alles, was unser Chef macht und so weiter. Also es startet den kommunikativen Prozess. Ich habe nicht den Anspruch, das ist die Wahrheit oder irgendwas, aber es verändert die Beschreibung, weil Leute sehr geübt sind, sich das selber kognitiv wieder herzuleiten, mit dem sie eigentlich unzufrieden sind, aber in der Schlüssigkeit ihrer eigenen Gedanken kein Impuls für Veränderung entsteht.
Ja, in diesem Fall sei die Folge mit Schutzräume für Organisationsentwickler erwähnt, ne? Weil das ist durchaus mutig, was du da machst mit diesem Biologieunterricht. Das ist nämlich ein krasser Spiegel. Ne? Also das muss man auch erstmal aushalten können. Finde ich super, super spannend, ne? um die Organisation so weit zu irritieren, dass dann das besprechbar wird.
Ich hätte noch Gedanken, soll ich Ihnen kurz ausführen? Weil ihr vorher gesagt habt, wie anschlussfähig ist denn das mit dem Thema Resonanz? Also ich würde mal sagen, es braucht eine zugeschriebene Autorität, eine Reputation, einen Track Record, der weiß schon, was er tut. Und wenn es aus einer Kombination von Track Record und Erfahrung passiert, dann glaube ich, ist die Offenheit für so Metaphern und für Bilder höher, wie wenn jemand, der noch nicht so einen gewissen Lebenslauf in der Szene hingelegt hat, mit diesen Bildern käme, dann bestünde vielleicht manchmal das Risiko, dass die Abwehr stärker wird oder die Leute stärker auf die Person verbal eindreschen würden, als wenn sie sagen, das scheint schon was dran zu sein, wir hören dem erstmal weiter zu. Meistens ist es aber eher so, dass die Bilder anschlussfähig sind, wenn sie halt stimmig sind, weil es ja nicht mein Fantasieprodukt ist, sondern eine Auswertung dessen, was für die meisten Leute im Raum spürbar ist.
Jetzt kommen wir auf eine Metaebene. Ich würde ja jetzt sagen, angenommen, du würdest ein Bild, eine Metapher in den Raum geben und es würde damit stark im Widerstand, also würde zurückkommen, dann ist das ja auch wieder eine neue Information, die man ja auch wieder zur Verfügung stellen kann. Ne? Oder im Sinne von, also es heißt ja so oft, ne, wenn man erwischt wurde oder wenn man den Triggerpunkt erwischt hat, dann ist ja eine der Reaktionen, dass man zum Beispiel in Widerstand geht oder hochfährt oder sehr emotional reagiert. Ne? Und dann kann ich ja wieder sagen, ich glaube, ich habe doch einen Punkt getroffen, weil sonst glaube ich nicht, würden sie so emotional reagieren gerade.
Ein perfektes Beispiel. Hatte ich erst vor ein paar Wochen. Kleines Team, 4-5 Leute, kurze Vorstellungsrunde, keiner länger als 3 Jahre beim Unternehmen dabei. War so ein Strategieprozess. Ich war zeitweise eher in der Rolle des Moderators, der da groß mitgeschrieben hat. Hatte keinen sonderlich inhaltlichen aktiven Part. Aber es war erstaunlich, die haben irgendwie so 3 Optionen überlegt. Und für mich, und das ist auch eine Art der Resonanz, dachte ich mir immer, also ihr redet über A, B, C, aber D und E ist so naheliegend und das kommt nicht in den Raum. Und irgendwann habe ich das einfach zur Verfügung gestellt und habe denen gesagt, also ich finde es erstaunlich, ihr wiegt A, B, C ab und D und E ist nicht besprechbar offenbar. Heller Aufschrei, geht gar nicht, kommt überhaupt nicht in Frage und so weiter und so fort. Wir haben das vor 10 Jahren mal probiert, das ist vollkommen ausgeschlossen. Dann nächste Resonanz in mir im Sinne von, die haben mir eingangs gesagt, keines länger als 3 Jahre dabei, wir haben es vor 10 Jahren probiert, uns ging nicht. Und festzustellen, und das ist genau das, was du sagst, David, wie hoch der Widerstand ist und wie stabil Unternehmenskultur ist, weil keiner der handelnden Personen war zu dem Zeitpunkt im Unternehmen und trotzdem ist D&E tabuisiert, komplett ausgeblendet, nicht im Betrachtungsraum. Und das war jetzt eher mal eine kognitive Resonanz, aber es erzeugt genau die Dynamik, die du gerade geschildert hast.
Da fällt mir das Beispiel mit diesem Affenexperiment ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wo die Affen auf die Leiter klettern und Bananen holen und nass gespritzt werden und man tauscht alle Affen aus und irgendwann geht keiner mehr die Leiter hoch, obwohl er nie vom Wasser nass gespritzt wurde.
Ja. Ich muss teilweise mich echt zusammenreißen, dass ich nicht immer, wenn ich das Muster erkenne, was du gerade beschreibst, mir geht's ähnlich. Ich sehe dann so auch solche Muster, gedacht, ja, und dann fällt mir diese Geschichte mit den Bananen ein, da muss ich immer lachen, ne, weil es einfach so klassisch ist, ne, also weil es so ein, macht bei mir Resonanz, ne, weil ich dieses Muster mit den Affen, diese Geschichte habe. Die Empörung, ja, das ist unser Werkzeug. Da gehen wir, wenn ich Empörung habe, freue ich mich aus fachlicher Sicht, ne, für die Menschen nicht. Das ist vielleicht anstrengend für den, aber sagt er, ja, dann haben wir was gefunden, ne, wo wir da machen. Und ich glaube, wir brauchen dieses Werkzeug, diese Empörung, weil du hast jetzt vorhin den zweiten Punkt, also im One-to-One, du merkst quasi, wenn einer, also auf den Punkt gebracht, wenn er die Unwahrheit sagt, ne, wenn er lügt, ja, wenn er also was vorschiebt oder so, ne. Und wir haben das, glaube ich, uns im Business ganz oft antrainiert, dass wir die überhaupt keine Sensorik mehr haben für Unwahrheiten, weil wir dauernd Unwahrheiten haben. Ne? Also wird dauernd irgendwie ein vorgeschobener Grund, warum muss ich jetzt in das Projekt? Ja, beschwichtigt, das muss halt das sein, weil in Wirklichkeit ist ein ganz anderer Grund. Ja? Also wir haben gar keine Resonanzübung mehr. Tut mich der, ist der authentisch? Ja? Oder weil ich dauernd angelogen werde. Ja? Und deshalb ist, glaube ich, das einzige Mittel, eine Kulturreaktion, eine Empörung oder zu erzeugen, um die Wahrheit rauszukriegen, als Werkzeug. Ja? So blöd es ist, ne? Weil man könnte die Leute auch ehrlich fragen, ne? So du, warum macht ihr das jetzt nicht? Erklärst du mir mal, was war da vor 10 Jahren? Ne? Ja. Das tun die nicht. Ne?
Ja, mhm. Also die Begriffe von Empörung und Wahrheit sind groß natürlich an der Stelle. Also Es mag manchmal wirklich Leute geben, die einen vorsätzlich anlügen, aus Eigeninteresse oder Macht oder sonst irgendwas. Also das gibt es definitiv. Ich erlebe es häufiger eher, dass es die Tragweite dessen, was sie sich eingestehen müssten, so groß ist, dass das Nicht-Eingestehen einen psychischen Schutz hat. Also es wäre so schamvoll, es wäre so schmerzhaft, es hätte so weitreichende Konsequenzen, wenn ich mir das ehrlich eingestehe, dass man zunächst versucht, das Ich-Ideal aufrechtzuerhalten. Da differenziert es jetzt, glaube ich, ein bisschen auf Beratung oder Coaching, wobei ich kann mit keiner Organisation reden. Das ist übrigens der Grund, warum auch bei diesem Hephaistos-Ansatz und auch bei Cormans in der Umsetzung in Projekten das psychische System eine große Rolle spielt. Selbst wenn ich Organisationsberatung mache, ich kann mit keiner Organisation reden. Ich kann nur mit Rollenträgern reden. Und spätestens an der Stelle sind die eng mit der Psyche des jeweiligen Rollenträgers gekoppelt. Und da gibt's halt manchmal gewisse Ängste, Sorgen und Nöte und Ich-Ideale, die jetzt noch nicht kippen dürfen. Wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, dann können Leute schon mal hinter verschlossener Tür sagen, dass sie vielleicht selber nicht mehr die Hoffnung haben, dass das funktionieren kann, dass sie sich eingestehen müssten, dass es so nicht klappen kann, dass es zu viel ist. Also es gibt manchmal gute Gründe, warum das, was Leute zunächst nach außen sagen, nicht deckungsgleich mit dem Inneren ist. Und dann hängt es halt von dem Auftrag und dem Mandat ab, wie wichtig es ist, das auf die innere Bühne zu verlagern. Aber der Weg zur inneren Bühne funktioniert über Resonanz. Und das Thema Resonanz ist ja kein Selbstzweck. Und wenn es euch interessiert, könnte ich noch ein paar Sachen sagen, wie bei uns die Kette dann weitergeht, nach dem Resonanz zur Verfügung stellen, weil es ist ja schon ein elementarer Teil in unserem Beratungsprozess.
Ja, bitte, sehr gerne. Ja. Nur ich wollte noch kurz ergänzen, weil das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, weil wir vorhin ja die Frage hatten, warum eigentlich dieser Ansatz? Der zweite Punkt ist ja dann auch, genau den du gerade noch ausgeführt hast, dass Organisationen ja selber nicht wahrnehmen können. Sie sind ja auf ihre Mitglieder angewiesen, um Wahrnehmung in die Kommunikation zu bringen. Alleine deswegen, oder nicht alleine, aber auch ein weiterer Grund, warum das psychische System so relevant ist und man sich damit beschäftigen sollte. Aber jetzt genau. Gerne.
Genau, und warum ist das so wichtig eigentlich? Und es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie tolle Bilder erzähle und die Leute das lustig finden oder nicht, sondern die Bilder haben ja einen Zweck und die Resonanzen. Also was ist unser Verständnis von Veränderung? Also zum einen gehen wir davon aus, dass jeder Zustand Akt eines aktiven Geschehens ist. Nichts ist einfach da, sondern jeder Zustand muss reproduziert werden. Also es gibt keinen Status quo, der passiv ist und die Veränderung ist das Aktive, sondern jetzt erzeugen tagtäglich Menschen irgendeine Situation. Eine schlechte Stimmung im Team muss täglich hergestellt werden, die ist nicht da. Ich muss jeden Tag sagen, Moment, bevor ich hier reingehe, nicht mehr lächeln. Ich muss rechtzeitig meinen Kopf wegdrehen, um den Kollegen nicht zu grüßen und so weiter und so fort. Also es ist ein aktiver Vorgang, den Status quo zu generieren. Wenn die Leute jetzt sagen, sie würden gerne ihren Status quo verändern, muss es ja erstmal dazu kommen, dass sie es verändern wollen. Wodurch entsteht so eine Veränderung? Indem die Leute sich anders selber beschreiben. Wir wollen das nicht mehr. Oder ich habe in anderen Teams, das geht anders. Ich habe gesehen, dass es anders geht. Also eine andere Selbstbeschreibung führt dazu, dass dann überhaupt nur die Voraussetzung entsteht, dass Leute sich womöglich auf die Reise der Veränderung machen. Wodurch entsteht eine andere Selbstbeschreibung? Indem ich mich anders beobachte. Es könnte auch anders sein. Und alles, was Leute sich an Realität konstruieren, ist im Rahmen der eigenen Gedanken, der eigenen Emotionen, der eigenen Selbstverständnisse. Das ist halt so in der Arbeit, dass man nicht anders zusammenarbeiten kann. Brauchst du nicht so viele Erwartungen an das Team im Klima, an das Teamklima und fertig. Und durch diese Resonanz des Selbstverständlichen etwas Pontiertes in Frage zu stellen, kann bei dem einen oder anderen die Idee entstehen, es könnte vielleicht auch anders sein hier. Und dann kann die Kette losgehen, dass womöglich die Energie freigesetzt wird, sich der Veränderung überhaupt mal entgegenzustellen oder sich mit ihr zu beschäftigen. Also kein Selbstzweck, sondern Voraussetzungen, um überhaupt das Feld zu bestellen, auf dem dann Veränderung gedeihen kann.
Ja. Ja, spannend. Jetzt, du hast vorhin schon so Körperempfindungen angesprochen, auf die Gefahr hin oder als Disclaimer, dass das jetzt nicht kopiert wird. Aber hast du mittlerweile eine Zuordnung für dein Körperempfinden im Sinne von, boah, wenn ich Nackenschmerzen kriege oder es zieht im Nacken, dann ist es wahrscheinlich eher A. Wenn ich irgendwie Grummeln im Bauch kriege, dann ist es eher B. Wie auch immer. Um da ein bisschen Einblick vielleicht mal zu bekommen, wie
also wie das definitiv, bei dir ist. Definitiv. Also, und ein Phänomen, das habe ich vor vielen, vielen Jahren beobachtet und dann bin ich mir irgendwann auf die Schliche gekommen. Also es gab gewisse Moderationen, bei denen bin ich rausgegangen. Da habe ich intern hauptsächlich als Berater, Trainer, Moderator gearbeitet und ich war dann immer so hier auf dieser linken Schulter verspannt und irgendwie also ganz angespannt. Und damals habe ich mir so erklärt, ja, du sitzt den ganzen Tag, du musst wieder mehr Sport machen und so weiter. Und natürlich hilft Sport dann, dass es temporär besser ist. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, und heute hast du eine Moderation und alles ist cool, obwohl es eigentlich viel heikler war als das andere Ding. Also worin liegt denn der Unterschied zwischen den Situationen? Und ich habe dann festgestellt, immer in Moderationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hier weitergeht, habe ich mich in einem Maße hier angespannt, dass es dann abends zur Verspannung geführt hat. Und das habe ich dann so ein Stück weit als Frühwarnsystem benutzt und gesagt, jetzt geht das schon wieder los. Und ich wusste dann auch noch nicht genau, was für eine andere Intervention zu setzen ist. Aber manchmal bin ich dann einfach aufgestanden oder bin zum Flipchart gegangen oder habe kurz nachgedacht. Und durch diese zunächst vielleicht für die Teilnehmenden irritierende Form, was ich gerade mache, hat dann die Diskussion kurz pausiert und jemand anders hat dann gesagt, na, eigentlich haben wir uns jetzt ziemlich festgefahren, vielleicht sollten wir mal dieses und jenes tun. Also es war dann gar nicht, dass ich dann die Bombenidee hatte, aber es gab eine kurze Irritation im Raum, die die Energie verändert hat und es hat sich was verändert. Oder wenn ich schon gemerkt habe, jetzt geht es wieder los, dass ich sage, Moment mal, auf einer Metaebene, was war eigentlich das Ziel der Diskussion, wo sind wir jetzt, wer redet hier die ganze Zeit und dann wieder die Potenz zu mir zu nehmen und zu intervenieren. Also das ist so ein sehr spürbares Muster und als ich das für mich klar hatte, hat es weniger stattgefunden.
Ja, ich wollte nur den Disclaimer vom David wieder zumachen. Und für alle, die jetzt Probleme in der Schulter haben, die gehen bitte zum Physiotherapeuten und lassen sich behandeln. Ne? Weil das ist der individuelle Körper vom Dota jetzt hier. Ne? Die anderen ist es nicht so. Ja?
Manche Emotionen sind, glaube ich, relativ naheliegend. Also wenn jemand eine wirklich einfach jetzt allein sprachlich herzzerreißende persönliche Geschichte erzählt, dann wird es dann oft einfach irgendwie warm ums Herz, so an der Stelle. Das sind jetzt die in Anführungsstrichen einfacheren Resonanzen. Manchmal ist es so, mir erzählt jemand was und ich habe so einen kurzen Impuls, dass ich so fast wegschauen würde. Es ist mir fast peinlich, was der erzählt oder wie er es erzählt. Oder es wird so deutlich, ich glaube, da stimmt was nicht. Und das passiert mir häufig, wo ich das Gefühl habe, jetzt wollen Leute wirklich einem was vormachen. Warum auch immer. Aber das sind dann so kurze Sequenzen, wo ich mir denke, jetzt muss ich irgendwie genauer hinhören, was der da erzählt. Weil die sind ja manchmal sehr geübt darin, das so zu erzählen, wie sie es erzählen. Und da werde ich dann hellhöriger, wenn ich so einen kurzen Impuls habe, dass ich eigentlich wegschauen wollen würde, weil ich fast ein bisschen Fremdscham oder sowas in mir entsteht. Und dann drehe ich mich zurück und überlege, was passiert eigentlich gerade? Was sagt die Person? Was ist hier los? So, also das sind mal so ein paar Sachen. Und wenn es eine sehr schöne Atmosphäre ist, dann wird es oftmals ganz weich, so ein Zwerchfellbereich. Also es ist einfach eine Art der Selbstwahrnehmung, aber es gibt schon so ein paar Indikatoren. Oder wenn ich selber in so eine angespannte Situation komme, dass ich mir denke, Vorsicht, es gibt ja irgendwelche Heckenschützen. Also dann denke ich mir, irgendwas ist ja schräg. Hier gibt es ein paar Hidden Agendas. Und ich muss hinschauen, was hier los ist. So, das wären so Ketten, ohne die zu sehr kausal zusammenzukleben.
Wie kriege ich denn jetzt mein persönliches Schulterzucken raus? Wie kriege ich denn das jetzt beobachtet? Hast du da einen Tipp oder so? Also ich kenne für mich auch meine Punkte, wo ich weiß, okay, wenn das ist, dann ist das und das. Aber wenn jetzt einer so gar keine Ahnung hat, so, nö, ich habe das nicht. Ne? Also in Klammern, du hast es schon, du weißt es bloß noch nicht. Ne? Wie kann der das rauskriegen?
So, das hat dann wirklich erst mal im ersten Schritt viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und das sagte ich ja eingangs, dass manche Leute das schlichtweg nicht kennen. Also ich hatte mal einen Teilnehmer in einer Ausbildung und den fand ich wirklich beeindruckend. Aus guten Gründen in seiner Biografie hat er sich von seinen Emotionen temporär ziemlich verabschiedet, weil ihm wirklich viel widerfahren ist, was einfach nicht schön war. Und wann immer er natürlich mit all diesen Emotionen in Kontakt gekriegt hätte, wäre das temporär ziemlich schmerzhaft. Also unsere Psyche ist ja dann schon in sich wirklich schlau. Also sie findet Mechanismen, gewisse Wahrnehmungen von uns abzupoppeln oder zur Seite zu schieben, weil wenn wir denen immer Bedeutung geben würden, wäre das für manche Menschen wirklich schmerzhaft. Also war es temporär praktisch, all diese Erlebnisse und Kränkungen und Verletzungen zur Seite zu schieben. Der Preis war, dass ihm ein bisschen sein innerer Kompass verloren gegangen ist. Und der hat beispielsweise mal so ein Kartenset gekauft, wo gewisse Emotionen draufstanden, Bilder waren und die waren nachher einfach beschrieben. Und der hat erzählt, dass er gesagt hat, ich setze mich abends hin, also in gewissen Abständen, nehme dieses Kartenset, spür mal in mich rein, schaue, ob ich an irgendeiner Stelle irgendwas merke, schaue, ob ich irgendein Wort für das empfinde. Es reicht überhaupt nur festzustellen, mir ist warm, mir ist kalt, es wird eng, es wird weit. Und was könnte das sein? Und hat so ein bisschen mit seinen Karten, also in Anführungsstrichen, rumgespielt. Aber das war wirklich erstaunlich und hat dann auch Seminare besucht. Also meistens braucht man ein Gegenüber und auch ein bisschen Feedback von einem Coach oder so. Aber seine Entwicklung zu seiner Selbstwahrnehmung, das war wirklich beeindruckend. Und der hatte dann Zugang zu sich selbst, hat ein Gefühl von, jetzt muss ich aufpassen, ist es hier richtig oder falsch, jetzt muss ich aber die Initiative ergreifen, sonst läuft das in eine falsche Richtung. Und hat sich das wieder angeeignet. Also es ist lernbar.
Ich glaube, es ist wieder erlernbar, ne? Weil wir können das alles. Ne? Also wenn man sich so Völker, Aborigines anschaut, die verlernen das nicht. Ne? Die können das instantan. Ja. Ne? Also und diese Fähigkeit zu sehen, okay, sagt mir der Gegenüber jetzt die Wahrheit oder tut er diese bisschen beugen? Das muss ja nicht immer eine Lüge sein oder auch eine gut gemeinte Beugung der Wahrheit. Dieses Gefühl wieder zu kriegen, ich glaube, das ist nicht so schwer. Das kann man. Ja. Da bin ich mir sicher.
Also das glaube ich auch. Ich bin nur mit diesem Wahrheitsbegriff einfach vorsichtig. Sagt er mir das, was er gerade mitteilen kann und was bleibt im Verborgenen aus gutem oder schlechtem Grund? Also ist jetzt gerade möglich der Person so? Und das mag ja nicht die Gänze sein. Grund, ne? Ja, und also was Leute jetzt gerade mir zur Verfügung stellen können, das kann wahr sein, aber es fehlt halt was. Mhm. Also jetzt machen wir mal ein bisschen klassische Beispiele, wenn Leute einfach in sehr exponierten Rollen sind, von denen viel erwartet wird, die im Licht der Öffentlichkeit und der Politik stehen und so weiter und so fort, dann haben die natürlich erstmal einen gewissen Sendebedarf, ein paar Sachen zu erzählen, die erstmal gewisse Entscheidungsfähigkeit suggerieren und so weiter. Das ist alles wahr. Aber was dann auf der Strecke bleibt, ist der andere Teil. Und der gehört jetzt auch erstmal nicht in die Öffentlichkeit. Aber für eine gute Entscheidungsfindung und eine Selbstregulation muss es irgendwo Platz haben. Und dann kann man eben schauen, wo muss denn der Ort sein, in welcher Vertraulichkeit, wo kann das möglich sein, sich dann breiter mitzuteilen, um dann für sich eine gute Entscheidung treffen zu können. Und dass da Leute in Rollen differenzieren, wie viel Einblick sie geben wollen, halte ich erstmal für gesund. Schwierig wird es halt, wenn das Spannungsfeld so offensichtlich sichtbar wird. Dann tun sie sich damit keinen Gefallen. Ansonsten ist eine gewisse rollenangemessene Regulationsfähigkeit eine wichtige Fähigkeit.
Ja, ich so interessant.
Jetzt hast du die Frage, wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen. Das war jetzt vielleicht bei dem einen Teilnehmer, den du erwähnt hast, ein vielleicht extremes Beispiel. Jetzt, wie könnte ich denn im Alltag Resonanz üben? Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und auch ich selber das jetzt üben möchte im Alltag, was würdest du da empfehlen?
Dann würde ich bei so Sachen anfangen, die derzeit durchaus eine Popularität haben, ist so ein Stück weit rund um das Thema Achtsamkeit. In diesen Achtsamkeitsansätzen geht es ja auch teilweise eher aus, sagen wir mal, ein Stück weit Stressabbau oder was auch immer, einen Bodyscan zu machen. Es gibt diverse Übungen. Ich spüre einfach mal in meinem Körper, wie sitze ich jetzt gerade da, wie liege ich gerade da. Also gibt es unzählige Manuals, die man sich runterladen kann, um überhaupt mal die Wahrnehmung in den eigenen Körper zu lenken. Und solche kleinen Ritualisierungen, eine Wahrnehmung in den eigenen Körper zu haben, ist der erste Schritt, um Resonanz zu erleben. Der zweite Schritt könnte dann sein, sowas, wo spüre ich denn etwas? Also nicht selten ist es so, dass man gewisse Gefühle irgendwo verankert. Also beispielsweise, Leute sagen mir häufiger, ich habe irgendeinen Kritiker, der redet mir immer von hinten rein, arbeite härter, schneller, sonst wird nie was aus dir. Und allein zu wissen, okay, so von der Seite, wenn es hier wieder losgeht, fliege ich meistens aus meiner Kompetenz. Dann ist es erstmal gut wahrzunehmen, spürst du den? Und dann ist ein nächster wichtiger Schritt, auch zu überlegen, spürst du noch andere in dir? Also du bist mehr als dieser Kritiker. Aber diesen Empfindungen, und sei es teilweise nur Gedanken, erstmal Orte im Körper zu geben, ist ein erster Schritt, die eigene Selbstwahrnehmung zu trainieren und dann sich einfach mal mitzuteilen, auszusprechen, sei es beim Joggen oder wo auch immer, was empfinde ich eigentlich gerade?
Ja, damit ist schon, glaube ich, viel geholfen. Meditation würde ich jetzt noch mit einführen. Das ist zumindest mein Mittel seit vielen, vielen Jahren.
Und dann, also das wäre das Training der Selbstwahrnehmung, was die Voraussetzung für die Resonanz ist. Und jetzt wird es ein No-Brainer. Also Resonanz basiert auf zwischenmenschlicher Kommunikation. Jetzt muss man in irgendwelchen Kontexten arbeiten, wo Resonanz irgendwie bedeutsam ist. Also das heißt, ich gehe zu irgendeinem Seminar, ich mache eine Ausbildung, man gibt sich eine Rückmeldung miteinander, man sagt mal, wie es einem in der Zusammenarbeit geht. Man teilt sich in der Familie zu Hause mit seiner Partnerin, seinem Partner. Lass uns doch einfach mal sagen, wie geht's uns miteinander? Wie reagierst du auf mich? Wie reagiere ich auf dich? Also das einfach in die Kommunikation, Orte zu finden, wo das Platz haben darf. Das können selbst ganz klassische Retrospektiven sein, wo man auch schaut, so, wie waren unsere Ergebnisse und wie war unser Miteinander. Wenn ich Worte finden müssen, wie erlebe ich unser Team? Welche drei Adjektive hätte ich? Welches Bild kommt mir, wenn ich auf die letzte Woche der Zusammenarbeit schaue? Also es gibt verschiedene Kontexte, wo man das spielerisch durchaus ausprobieren und trainieren kann. Was übrigens, by the way, Entschuldigung, noch eins, aber in so Seminarmethoden ist das ja relativ verbreitet, wenn man auch manchmal so Bilder in den Raum legt, welches Bild spricht dich an, dann ist das ein Stück weit eine vorgegebene Resonanz. Aber wenn die Leute sagen, ich habe dieses Bild für unser Team gewählt, weil, keine Ahnung, die stehen da zusammen, das ist eine super Fußballmannschaft, so erlebe ich es, oder die wählen irgendein Team, wo die Leute sich anschreien, so erlebe ich es, dann ist es ein Stück weit eine gelenkte Resonanz, aber ermöglicht, dass Leute dann ihr eigenes Empfinden mitteilen.
Vielleicht ein leichterer Einstieg in die Thematik. Genau. Für den Anfang. Mhm, ja. Was ich noch fragen wollte, ist, ich meine, jetzt kann man das natürlich auch wieder ins übermäßig betreiben und dann, dass es vielleicht sogar dysfunktional wird. Also an was ich gedacht habe, ist, wenn ich meine Resonanz zur Verfügung stelle, gleichzeitig aber noch offen für Kritik bleibe. Weil letztendlich kann ich das ja auch als Anlass nehmen, jeden Ball zurückzuspielen. Also Beispiel, ich bin jetzt in einem Seminar, ein Teilnehmer kommt dazu und meint jetzt netterweise, du David, das und das Thema fand ich jetzt nicht gut. Jetzt kann ich einfach sagen, du, was heißt das denn über dich? Ne? Also warum sagst du mir das denn jetzt? Ja. Also ich nehme gar nichts mehr an, sondern spiegel sozusagen alles immer nur noch zurück. Das ist jetzt auch nicht sehr hilfreich, finde ich.
Definitiv. Und da hängt es sehr wirklich davon ab, was für ein Verhältnis hat man zueinander. Und das führt mich zu verschiedenen Begrifflichkeiten. Also wenn ich jetzt mit dir in ein Dienstleistungsverständnis eintrete und wir sitzen miteinander im Restaurant und du sagst zu mir, ich will 2 Schnitzel mit Pommes, dann sollte ich in die Küche gehen und dir 2 Schnitzel mit Pommes holen. Wenn ich jetzt als Kellner zu dir sage, also wir haben schon Schnitzel mit Pommes, aber wenn ich sie so anschaue, wäre der Salat die bessere Wahl, dann würdest du wahrscheinlich zu mir sagen, ja, geht's noch, ich gehe in ein anderes Restaurant. Also ich habe von dir keinen Auftrag, dir den Salat hinzuquatschen, wenn du 2 Schnitzel mit Pommes haben willst. Jetzt ist die Frage, welches Verhältnis haben wir in einer professionellen Ebene und welche Bedeutung hat meine Resonanz? Für mich ist Resonanz insbesondere in Beratungssettings wichtig. Was heißt jetzt für mich Beratung? Beratung bedeutet, es muss eine Irritationsbereitschaft auf beiden Seiten des Tisches geben. Wenn die Kundin oder der Kunde praktisch eine Eindeutigkeit und keine Verhandlungsbereitschaft hat zum Zielzustand und zum Weg dorthin, dann mag es ein Dienstleistungsauftrag sein, der sinnvoll sein kann, aber ist kein Beratungsverständnis. Wenn ich als Beraterin oder Berater eindeutig vorher weiß, was dieser Kunde jetzt braucht, und wenn es nicht passt, quetschen wir es schon rein, dann ist es auch kein Beratungsverständnis. Es braucht eine Irritationsbereitschaft auf beiden Seiten des Tisches. Und das ist mir wichtig vorab zu klären, weil ansonsten konfrontiere ich jemanden mit etwas und der sagt, sag mal, ticken Sie noch, wir haben Sie für das und das beauftragt und jetzt tun Sie hier rum. Also man braucht ein Contracting zu Beginn. Und dann natürlich ist es wichtig, in welcher Haltung stelle ich meine Resonanz zur Verfügung. Ich stelle meine Resonanz nicht zur Verfügung, dass ich weiß, wie es hier läuft, sondern zum Wohle des Beratungsprozesses neue Perspektiven zu eröffnen. Und jetzt kann es sein, dass mir wirklich was entgegenschlägt, was heftig ist und jetzt muss ich wieder die Wahl treffen. Muss ich jetzt trotzdem dranbleiben, weil ich glaube, das, was mir entgegenschlägt, ist einfach eine Stück weit ungünstige Abwehrreaktion? Oder habe ich einfach daneben gelangt und stelle fest, es geht ja nicht? Oder habe ich in ein Tabu hineingestochen und so weiter und so fort? Was auf alle Fälle ungünstig ist, wenn es so laufen würde, wie du das in deinem Beispiel gemacht hast, jemand hat ein Dienstleistungsverständnis und ich psychologisiere jede Rückmeldung an mich als Zeichen der Inkompetenz des Kunden. Dann wäre von meiner Seite keine Irritationsbereitschaft und dann würde ich das Beratungssystem implodieren lassen.
Ja, wichtiger Punkt. Ja. Jetzt hast du ja auch viel im Ausland gearbeitet. Würdest du sagen, dass die Beratung im Ausland anders funktioniert? Oder merkst du einen Unterschied, dass das andere Länder vielleicht geübter sind in der Arbeit mit Resonanz? Was sind da deine Erfahrungen?
Also jetzt zugegebenermaßen, wenn ich im Ausland gearbeitet habe, habe ich viel in globalen Konzernen gearbeitet, die dann weltweite Projekte hatten. Und ich finde, da bildet sich so eine neue Realität. Das ist weder die Kultur des Landes noch der Organisation, sondern das ist so eine Global Corporate Kultur, die da entsteht. Und die ist, die bringt irgendwie aus allen Kulturen was mit. Deswegen könnte ich gar nicht so genau sagen, das ist dort signifikant anders, weil es sehr international ist. Ich glaube, ein paar Sachen sind komplett gleich und ein paar Sachen sind sehr unterschiedlich. Also komplett gleich ist, dass Menschen in allen kulturellen Kontexten auf Resonanzen anderer reagieren. Das ist unsere Spezie. Wir sind soziale Wesen, die in Bezogenheit und Verbundenheit zueinander stehen. Das ist 100% gleich. Wo es große Unterschiede gibt, ist, wie viel Emotionalität ist in welchem Kontext gewünscht und wo wird sie ausgeblendet? Also wie groß ist die Trennung zwischen, sagen wir mal, dieser vermeintlichen menschlichen Wahrnehmung und dem, was in dem jeweiligen Business-Kontext als akkurat empfunden wird? Dennoch, glaube ich, ist es ähnlich, dass Leute eine Resonanz haben und jetzt mag es Kontexte geben, wo ich die direkt verwenden kann und jetzt spiegeln und zur Verfügung stellen. Und woanders muss ich besser darüber nachdenken, wohin mit meiner Resonanz, dass sie dann vielleicht auch eine Wirkung entfalten kann, die ich mir wünsche. Und da gibt es einfach No-Gos, sei es bezüglich Hierarchie, Bereitschaft, den Status quo zu challengen. Da gibt es große kulturelle Unterschiede, wie anschlussfähig, welche Art der Rückmeldung der Resonanz ist.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Wir gucken mal, wo uns das jetzt hinführt. Vielleicht lohnt sich ja nochmal ein kurzer Ausblick in die Metatheorie der Veränderung und dann dementsprechend in die Leitprozesse der Psychodynamik. Ein, zwei haben wir jetzt ja schon angesprochen, aber dass die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht neugierig werden, wir packen den Link natürlich in die Shownotes.
Genau, also wie ich ja vorher gesagt habe, bin ich auch Lehrtrainer bei dem Hephaestus Weiterbildungsinstitut und dort wird die Metatheorie der Veränderung gelehrt. Was ist die Metatheorie der Veränderung? An dem Namen wird es deutlich. Meta, also es ist eine Zusammenführung verschiedener Denkrichtungen, verschiedener Interventionsformen unter dem Dach dieser Metatheorie. Und Kernelement dieser Metatheorie sind sogenannte Leitprozesse. Das sind Entscheidungsnotwendigkeiten, an denen ein soziales System oder ein psychisches System nicht vorbeikommt. An unserem Institut blicken wir da auf das Thema Organisationsdynamik, Teamdynamik, Psychodynamik und Konfliktdynamik. Und in allen diesen Strängen gibt es gewisse Leitprozesse, die jeweils zwei Polaritäten haben, wo jedes soziales System eine Entscheidungsnotwendigkeit hat. Das ist die Grundlogik und die Leitprozesse der Psychodynamik geben Auskunft darüber, welche Fragen die Psyche oder ein psychisches System für sich zu klären hat, um die Selbstregulation der Psyche sicherzustellen. Also es geht nicht um Wohlbefinden, Gesundheit, Krankheit oder dergleichen, sondern das Selbst wird als ein prozessuales Geschehen gesehen und gelungene Selbstregulation ist, diesen Prozess des Selbstens zu gestalten, je in Bezug auf den Kontext und die Situation, in der ich mich befinde.
Und einer dieser Leitprozesse war zum Beispiel, über den wir ja schon gesprochen haben, auch Selbstwahrnehmung. Ne? Ich glaube, in diffus und prägnant, genau.
Genau, ja. Und also diese Leitprozesse, und ihr könnt euch das ja dann anschauen, wenn ihr in den Shownotes den Link dazu seht, es ist in einer kreishaften Darstellung, in diesen Leitprozessen gibt es keine Reihenfolge, es gibt meistens Reaktionszwänge, also wenn man an dem Pool etwas verändern will, dann hat es wahrscheinlich Auswirkungen auf einen anderen Pool. Einer der Leitprozesse ist Selbstwahrnehmung und ich würde mal sagen, in den allermeisten Coaching-Prozessen spielt das schon eine zentrale Rolle, weil erst wenn Leute wirklich etwas prägnant merken, hier ist irgendwas, kann man dann den weiteren Schritt nachgehen, ja, was spürst du denn da, über was informiert mich das womöglich? Und womöglicherweise spürt jemand einen großen Ärger über die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Da kann man sich über den Chef aufregen, wie auch immer. Und das wirft natürlich dann zum Leitprozess Selbstverantwortung die Frage auf, fühle ich mich als Betroffener der Situation, in der ich bin? Oder glaube ich, handelnd darauf Einfluss nehmen zu können. Und wichtig ist, jeder dieser Pole wird als funktional angesehen. Also es kann sehr funktional sein, sich als Betroffener der Umstände zu erleben. Und genauso kann es funktional sein, zu sagen, dieser Betroffenheitspol bringt mich in eine Opferrolle und ich würde gern handelnd Einfluss nehmen auf mein Wohlergehen.
Ja. Sehr schön. Danke für diesen schönen Überblick. Und wie gesagt, für die Zuhörer und Zuhörerinnen packen wir die Links in die Shownotes, auch zu deiner Webseite, zu Comments, sodass man dich findet. Martin, machst du den Abschluss?
Naja, das Stichwort Erwartungserwartungen. Wir haben dich ja jetzt viel gefragt und wir haben uns ausgetauscht. Gibt es denn irgendwas, was du erwartet hättest, dass wir fragen, aber wir haben es gar nicht gefragt?
Nein, also ich glaube, eine der zentralen Fragen ist, wieso, weshalb, warum? Also welchen Mehrwert bietet diese Art von Resonanz? Und aus meiner Sicht, oder mit Resonanz zu arbeiten, aus meiner Sicht führt das zu einer deutlich höheren Prägnanz und Akzeptanz letztendlich der Ergebnisse der Beratung, auch wenn es temporär zu Friktion führt. Aber es entsteht mehr der Eindruck von Augenhöhe, wenn man so mit den Leuten aufschlägt, als irgendwelche Interviews zu machen, wo man sagt, wir haben 75% Zustimmungsgrad bei 8 der 12 Befragten. Also es bringt eine andere Potenz in den Prozess rein. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es für manche Menschen kein geübter Muskel ist, sondern haben uns überlegt, wie man es erlernen kann. Das halte ich für wichtig. Und letztendlich, das hattest du vorher gesagt, Martin, kein Mensch kommt auf die Welt und nimmt sich nicht selbst wahr. Es wird in seiner Bedeutung relativiert, zur Seite gestellt, Leuten manchmal eingeredet, ist nicht so wichtig. Wenn dir was wehtut, iss was, trink was, kriegst Süßigkeiten, schau dir einen Film an. Also wir machen hohe Anstrengungen, unsere Selbstwahrnehmung zu unterbrechen. Und manchmal muss man gar nicht so viel üben, wie man sie lernen kann, sondern schauen, wo habe ich sie verloren. Und zu dem Ort zurückzukommen, da liegt eine Möglichkeit, einen anderen Kontakt mit sich selbst und damit mit anderen und der Welt zu haben.
Lothar, tausend Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Hab mich sehr gefreut und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich dann zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder hier einladen dürfen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.